Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
Wir haben Freitagmorgen, ich bin 7 aufgestanden. Ich habe 1,5 Stunden lang die Küche geputzt, beziehungsweise ich habe sie nicht geputzt, ich habe sie ein bisschen geputzt und zusammengeräumt. Es klingt so absurd. Für die Putzfrau, die kommt heute, oder den Putzmann eigentlich. Also ich hatte einiges gekocht und also so vorgekocht und eingefroren und so weiter. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen Kram stehen gehabt und dann hatte ich noch Sachen in der Spüle, die habe ich in die Spülmaschine eingeräumt, was man halt so macht, ja. Und habe dann jetzt auch noch irgendwie, ich habe den Kühlschrank noch ausgemistet, in Anführungszeichen. Mir ist ganz schön viel, muss ich dir ehrlich sagen, obwohl ich es kalt gestellt hatte, als es so heiß war, als wir die 30 Grad hier hatten, das war ja, also 28 bis 30 Grad hatten wir ja so 4 oder 5 Tage am Stück wirklich, da ist mir super viel umgekippt. Das war richtig krass. Also und auch Sachen, die normalerweise draußen stehen können, wie, ich weiß nicht, Äpfel oder sowas, also mir ist richtig viel umgekippt. Und ja, scheiße. Naja, und auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein bisschen was zu tun, aber da habe ich heute Morgen schon 1,5 Stunden mit verbracht und dachte dann so jetzt könnte ich eigentlich noch 2 Stündchen schlafen, aber dann ist natürlich jetzt die Aufnahme, also geht doch nicht. Dann hat mein Magen ein bisschen gesponnen, also das Frühstück habe ich gleich wieder verloren. Naja, so ein Tag ist das. Und dann haben wir ganz viel Atmo, weil irgendwie draußen wird Rasen gemäht und hier drinnen hat einer schon gebohrt um 7:30. What the fuck? Heute ist auch noch der Tag nach Fronleichnam. Da haben ja viele auch Brückentag. Wer steht denn da um 7:30 auf und bohrt? Also ich meine, hallo? Naja, gut. Also wie gesagt, ganz viel Atmo um uns rum, egal was ihr hört. Und wie ist es bei dir?
Bei mir ist es nur die laute Straße und die...
Ja gut, die ist bei mir auch.
Und die Waschmaschine läuft natürlich.
Ah, die Spülmaschine läuft bei mir, siehst du. Aber ich glaube, ich bin weit genug weg von der Küche.
Also wir senden mitten aus dem Leben, mit anderen Worten. Ich bin allerdings nicht so früh aufgestanden wie du.
So. Dann haben wir ein Feedback bekommen und zwar... zu der Story über Patagonia, wo wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben, eine Drag Queen, die verklagt worden ist von der Marke
Patagonia.
Ja, genau. Wo wir noch gesagt haben, unseres Erachtens nach kommen beide Namen von Patagonien, also der Landschaft quasi, aber egal. Wir wurden einmal korrigiert. Übrigens, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr, also Korrekturen sowieso, dieser Podcast ist sowieso ganz ehrlich, also... Wartet bitte, also wir versuchen
möchtest
natürlich
du jetzt gerade unsere journalistische
Nein,
Integrität
also pass auf, ich
in
musste
Frage
nur
stellen.
So schmunzeln, weil also wir versuchen natürlich alles richtig zu berichten, aber es kommt doch recht häufig vor, wir schwanken so zwischen zwei Freunde, unterhalten sich und haben keine Ahnung, wie die Leute heißen, über die sie sprechen, der eine Typ da mit dem braunen Haar und irgendwie der nochmal verheiratet war mit dem und dem, ich weiß immer nur so Details, die kein Mensch interessiert und Integrität, so. Also so sind wir hin und her gerissen. Ich habe jetzt tatsächlich nochmal gecheckt, der Artikel, wo ich die Nachricht hergehabt habe, damals über Patagonia. Und da, weiß ich nicht, war es anders angegeben. Aber wir sind einmal korrigiert worden von einer Hörerin. Übrigens, wenn sowas ist, was wir natürlich super mögen, wenn ihr das macht, aber dann lasst uns doch wissen, ob wir euch namentlich nennen sollen, dürfen, können. Also in dem Fall mache ich es nicht. Grundsätzlich eher lieber anonym, aber... Also eine Hörerin hat geschrieben, dass Patagonia, weil wir sie halt nicht richtig eingeordnet haben, wir haben nur gesagt, sie ist halt kein RuPaul-Girl, aber sie ist eine Drag Queen, die eben, ja, als Drag Queen auch arbeitet, auch in den Medien bekannt ist. Und ihr Hintergrund ist wohl unter anderem auch, dass sie Umweltaktivismus betreibt, das hatten wir erwähnt gehabt. Und sie ist bekannt dafür, dass sie im Drag-Outfit eben für eine Challenge gewandert ist und darüber auch Geld eingesammelt hat. Und das hatte ich tatsächlich dann, nachdem wir aufgenommen hatten, auch nochmal gelesen, wo ich dachte, oh, okay, super, dass ich diese Info auch hatte, bevor wir aufgenommen haben. Eine Korrektur, und zwar, wir hatten gesagt, sie wird auf 1 Million verklagt. Das stand in dem Artikel auch, den ich gelesen hatte, aber tatsächlich stimmte das so nicht, sondern sie ist auf einen symbolischen Dollar verklagt worden von der Firma. Und die Anwaltskosten und alles, was da quasi dranhängt, das ist quasi das, was in die Millionenhöhe wohl gehen wird. Und das war ja auch das, was wir erwähnt hatten, dass sie gesagt hatte, es geht hier nicht um das Geld, auf das ich verklagt werde, sondern es geht eigentlich wirklich um die Anwaltskosten und auch darum, dass so normale Leute oder kleine Leute wie ich das sich eigentlich gar nicht leisten können und dann sowieso schon von vornherein verloren haben. Also und darauf setzen halt die Firmen. Ja, aber das als kleine Korrektur, ganz lieben Dank dafür. Da freuen wir uns drüber, dass du uns nochmal Bescheid gegeben hast. Ja, und ansonsten, ich hatte die Woche ziemlich viel zu tun. Ich habe gar nicht so viel geguckt, ehrlich gesagt. Hast du irgendeine Empfehlung?
Nee, ich habe auch nichts Neues.
Oh, Happy Valley kann ich noch empfehlen auf Arte. 3 Staffeln, britische Kriminalserie, die endlich nach Deutschland gekommen ist. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann die endlich mal hierher kommt. Und jetzt ist sie da. Also könnt ihr euch auf Arte angucken. Ist unterhaltsam, ist aber natürlich typische Genre-Serie, also Krimi. Wenn ihr keine Krimis mögt, ist es nichts für euch.
Das heißt, das Valley ist nicht so happy.
Genau. aber die Serie an sich ist gut. Also da ist man, glaube ich, ist man gut unterhalten. Ich überlege gerade, was habe ich noch? Ich hatte doch bestimmt noch das eine oder andere. In der Audiothek gibt's eine ganze Menge. Das große Backen, die Profis hat wieder angefangen. Also so habe ich mich durch das eine oder andere durchgeschaut. Aber jetzt so richtig. Und dann habe ich natürlich jetzt passend zum Pride-Monat, der ja jetzt offiziell im Juni ist, habe ich, wie gesagt, ein paar Comics weitergelesen und bin so ein bisschen gerade auf der Suche, was ich denn jetzt noch lesen oder konsumieren möchte. Also wenn ihr irgendwie ein Lieblings-, also wenn ihr ein, ich sag mal, LGBTQAI-plus thematisches Buch, Film, Hörspiel, Musik, Serie, whatever habt, das ihr gerne weiterempfehlen möchtet, sehr gerne. Also ich bin offen für alles. Ich versuche zumindest im Juni so ein bisschen bewusst auch dann Sachen zu lesen, die nicht typisch sind, sage ich jetzt mal, für das, was ich sonst konsumiere. Ja, also mal gucken. Jetzt tatsächlich höre ich gerade, ach, das muss ich empfehlen, das ist weird, aber auch irgendwie geil. Und zwar habe ich mehrfach gelesen, dass das Buch Strangelove von Anne, ich glaube, Aguirre wird sie ausgesprochen, A-G-U-I-R-R-E oder Aguirre, ich weiß es, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist sie im Romance-Genre unterwegs, das ich eigentlich sehr mag. Da muss man schon immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da gibt es ja tausend und eine Spielart und diese ist eine Spielart, die ich eigentlich nicht lese normalerweise, nämlich Monster-Alien-Fucking. Und ich dachte so, what? Und zwar Strangelove heißt das Ding, weil es tatsächlich sich um Strangelove handelt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist super witzig und weird, aber auch echt gut. Also ich habe gedacht, Mensch, also so, was ich total lustig finde, ist, in dieses Genre gehört ja auch Werwölfe. Und Werwölfe, komischerweise, finde ich total interessant, ist irgendwie schon fast akzeptiert irgendwie, also als normal in Anführungszeichen. Aber wenn es um Aliens geht, ist es plötzlich wieder weird. Und was ich persönlich sehr weird finde, ich persönlich habe ich auch bisher nur ein einziges Mal in eine Geschichte reingelesen, so eine Seite nur, weil ich mal wissen wollte, wie das eigentlich dann überhaupt geschrieben wird. Es gibt da ja so eine ganz spezifische Unterkategorie mit Dinosauriern.
Oh ja, das ist, ja. Wie heißt der denn, dieser eine Autor, der die mehrere, Kategorie groß ja. gemacht hat?
Aber auf jeden Fall, Strangelove geht halt um, oh, wie will man das denn beschreiben? Um klassisches Curting, sag ich mal, also jemand, der, also ein Alien macht einem Mensch in den Hof quasi und dabei verlieben die sich ineinander, sagen wir so. Und was halt witzig ist an dem Buch ist, dass das Ganze zum Großteil, also es ist immer mal aus seiner Perspektive auf ihrer Perspektive im Wechsel, aber seine Perspektive ist halt die Alien-Perspektive und er deutet halt alle möglichen Dinge komplett falsch. Also wenn sie lächelt, denkt er halt, sie zeigt die Zähne, um ihn zu warnen und solche Dinge.
Okay, also völlige Misskommunikation.
Ja, was auch damit zusammenhängt, dass er aus einer sehr hierarchischen, in Kasten eingeteilte, wie sagt man, Gesellschaft kommt, die auf eine Kriegermentalität basiert. Und ja, also sehr, sehr, ganz ehrlich, ich habe gelesen, dass das einen Preis gewonnen hatte und hatte irgendwie gelesen, dass das wohl schon Legendenstatus erreicht hat in diesem Untergenre. Und dann dachte ich, ganz ehrlich, ich will wenigstens mal reinlesen. Und zack, war ich hooked. Und also ich kann ehrlich sagen, es ist wirklich gut. Es gibt 3 Teile. Jeder Teil erzählt eine individuelle Geschichte. Das heißt, es baut nicht aufeinander auf. Jetzt habe ich den ersten Teil gelesen und bin so, also ich habe ihn gehört als Hörbuch. Ich bin so gut unterhalten. Ich glaube, ich werde 2 und 3 auch noch lesen. Muss ich hier ganz, ich bin wirklich überrascht.
Sehr schön.
Der also, Autor, das kann ich empfehlen. Ja, also das kann ich empfehlen. So.
Genau, der Autor, den ich meinte, war Chuck Tingle. Ich habe gerade noch versucht,
zu... Ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet.
Genau.
So, wir haben einige Tote diese Woche. Und zwar, Owain Rice Davies ist mit 44 Jahren gestorben. Super jung noch. Könnte man zum Beispiel kennen aus der Serie Twin Peaks. Die ich ja nur, also ich habe noch nicht mal bis zum Ende der ersten Staffel geschafft, weil die so weird ist. Die war mir zu weird. Ich weiß nicht, wie ich sie heute sehen würde. Sie ist aktuell übrigens noch in der Arte-Mediathek, falls ihr gucken möchtet. Also aus Twin Peaks könnte man ihn kennen, unter anderem. Und auch aus The OA.
Allerdings aus der neuen Twin Peaks-Serie,
ja,
glaube
genau,
ich.
Genau, genau. Ja, aus der 3. Staffel, genau. Mhm. Ja. Und sie wissen nicht genau, weshalb und beziehungsweise warum er gestorben ist, so jung. Mhm. Also es ist noch, er wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob er dann obduziert wird, aber auf jeden Fall ist die Familie geschockt von dem überraschenden Tod. Und ja, sie wissen halt nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Er hat zum Beispiel auch im Film Alice Through the Looking Glass mitgemacht oder ich kannte ihn, glaube ich, nicht bewusst. Dann haben wir, Marcia, wird sie ausgesprochen. Lukas, die mit 80 Jahren gestorben ist, keine Schauspielerin. Aber sie möchte ich hier jetzt auch wirklich dringend erwähnen, weil sie eine Vorreiterin, Koryphäe war in ihrem Genre. Sie ist Editorin, also diejenige, die quasi schneidet, Schneiderin, Cutterin, wie auch immer man das nennt. Und zwar war sie das unter anderem für Star Wars, aber auch für American Graffiti in den 80ern. Den original ersten Star Wars Film, beziehungsweise den 4. Jahr, geschnitten. Und das waren ja beides sehr, sehr erfolgreiche Filme, aber gerade auch der Star Wars Film war ja so, ja, kann man vielleicht schon fast sagen, ihr Lebenswerk, obwohl sie ja noch ganz viele andere Dinge gemacht hat. Und ja, die ganzen Star Wars Leute und so weiter haben ihr auch über die Jahre hinweg immer wieder Credit gegeben und haben gesagt, ohne sie wäre dieser ganze Film definitiv nicht das geworden, was er dann am Ende gewesen ist. Ja, und deswegen... Ja, sie hat übrigens auch zum Beispiel unter anderem auch noch Taxi Driver geschnitten, also Scorseses Taxi Driver oder aber auch New York, New York mit Liza Minnelli und De Niro, den ich übrigens auch mal wieder sehen möchte. Schon auch lange her, dass ich den gesehen habe, der war aber auch toll. Und ganz viele andere tolle Filme, ja.
Und sie war mit George Lucas verheiratet.
Ach, richtig,
wo
stimmt.
Wo sie ihren Nachnamen her hat.
Genau. Ja, stimmt. Ja, und aber wie gesagt, dass halt Frauen in dem Business dann doch so ein Standing haben, das ist schon ungewöhnlich. Und deswegen wollte ich sie hier auf jeden Fall erwähnt haben. Dann ist Peebo Bryson gestorben mit 75 Jahren. Heute sind lauter Namen, wo ich mich frage, wie sie eigentlich ausgesprochen werden. Ich glaube aber, das war richtig ausgesprochen. Sehr bekannter R&B-Sänger, den ich tatsächlich, also vor allen Dingen kenne, weil er die männliche Stimme in Disneys Song Beauty and the Beast war. Mit Celine Dion zusammen, die übrigens auch sich jetzt öffentlich geäußert hat und sehr traurig war, dass er verstorben ist. 75 ist jetzt ja okay, also auch schon einen Tick älter, aber er hätte auch durchaus noch älter werden können. Er hat in Beauty and the Beast hat er gesungen, er hat aber zum Beispiel auch A Whole New World gesungen in Aladdin. Also war so eine, hat halt viele der bekannten Disney-Filme halt oder Disney-Hits quasi auch gesungen, hatte selber aber natürlich auch Hits von den 70ern bis in die 2010er, wie zum Beispiel Feel the Fire oder Can You Stop the Rain, If Ever You're in My Arms Again. Also ja, und wie gesagt, große, man kann schon fast sagen, R&B-Legende und jetzt dann leider verstorben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir wissen aber nicht woran, oder?
Nee.
Wurde nicht gesagt, wurde gesagt, einfach nur verstorben. Todesursache wurde halt nicht öffentlich gemacht.
Also es wurde spekuliert, dass er am Wochenende vielleicht einen Schlaganfall erlitten hatte. Und dass die Folgen davon waren, ja.
Ja, Mensch, schade. Also das war auch eine Stimme, die mir sehr präsent war durch eben die Disney-Filme. Dann ist gestorben Ronald LaPrette mit 75 Jahren. Das war der
Bassist.
Ich gucke gerade, Bassist, genau. Von den ehemaligen Commodores, also auch sehr bekannte Musikband. Und ja, Commodores sagt auch sogar mir was, also deswegen. Und hier auch über 70, also ja.
Hm. Ich glaube, das einzige Lied, was ich wirklich richtig kannte von den Commodores, war Three Times a Lady, die hier erwähnt werden. Aha. Aber es war eine dieser berühmten Motown-Bands auf
aber
jeden Fall.
Aber Slippery When Wet, glaube ich, ist doch auch
bekannt, ja, aber
Moving On, ja.
Ich habe da nicht sofort einen Song im Kopf, okay. Meinte ich damit.
Ja.
Genau, aber es gab schon bekanntere Songs, ja.
Dann haben wir Marjane Satrapi, die mit 56 Jahren gestorben ist. Das ist die Schriftstellerin von, oder wie sagt man, Comic-Schriftstellerin.
Comic-Autorin? Weil sie hat das auch gezeichnet, soweit ich weiß.
Ah, sie hat es auch gezeichnet, da war ich mir nicht ganz sicher. Von Persepolis. Mhm. Da gibt es ja zwei Bände von, also einen in Deutschland, einen blauen und einen roten. Und das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Da hat sie quasi ihre eigene Biografie drin verarbeitet, beziehungsweise auch die Story ihrer Familie, aber vor allen Dingen auch ihre eigene Biografie im Iran. Genau. Und alles, was eben damit zusammenhängt. Und ich habe dann auch geschaut, an was sie denn eigentlich gestorben ist und oder beziehungsweise warum sie überhaupt gestorben ist. Und da hieß es, das war so eine ganz seltsame Formulierung, sie ist an Trauer gestorben. Ich so, was? Oder Sadness, haben sie gesagt. Also es ist wohl so, dass ihr Mann letztes Jahr gestorben ist, vor einem Jahr. Und das war und seitdem ist sie quasi am Boden zerstört, hat es auch öffentlich gemacht, dass sie das enorm mitgenommen hat. Und jetzt ist sie eben verstorben. Und es wird aber sich nicht weiter dazu geäußert, ob sie selbst Hand angelegt hat oder ob ja sie dann am Ende aufgegeben hat. Also ich glaube ja, dass der menschliche Geist quasi in der Lage ist, oder was heißt in der Lage ist, aber ich glaube, dass halt also ein mental schlechter Zustand auch dazu am Ende führen kann, dass der Körper halt aufgibt. Ja,
das
und
stimmt,
wenn das
ja.
So Dinge sind, dass du eben nicht mehr isst oder nicht mehr trinkst oder einfach, ja, also dich aufgegeben hast halt. Ja, Mensch, also das fand ich erschütternd. 56 ist ja gar kein Alter, also das ist...
Nee.
Ja.
Und ihr Mann wurde auch nur 56, tatsächlich.
Ja, Mensch, schade. Sie hat auch vor kurzem erst, glaube ich, in Frankreich irgendwie, also den französischen Bundesverdienstorden quasi bekommen. Ja. Und war übrigens auch, also natürlich klar, man kannte sie von Persepolis vor allen Dingen, aber sie hat auch den Film Radioactive, am Film Radioactive mitgearbeitet, wo Rosamund Pike zum Beispiel auch mitgespielt hat. Also sie war auch in der Filmwelt ein bisschen unterwegs. Ja.
Ja, sie ist durch Persepolis zur Regie gekommen und hat dann vor allem Regiearbeiten gemacht und erst ganz spät wieder angefangen, einen Comic zu machen. Ja.
Ja, und das war überraschend. Also dafür dachte ich auch so, okay. Dann haben wir James Handy, der mit 81 Jahren gestorben ist. Das war ein amerikanischer Schauspieler, der ja wirklich ganz klassisch in allen möglichen amerikanischen Serien zu sehen war. Und zwar so, ich habe die klassischen, also ich sag mal 80er Jahre Serien, Rollen, Catney und Lacey, Matlock, Quantum Leap, auch 90er. Und dann aber jetzt auch tatsächlich aktuellere Sachen wie Criminal Minds oder 911 oder so. Aber tatsächlich NYPD Blue, Beverly Hills 90210, dann auch noch ein bisschen früher. Oder auch so Filme wie zum Beispiel Jumanji oder The Rocketeer und tatsächlich, oder Logan. Und das Letzte, was er gemacht hat, glaube ich, war Top Gun Maverick von 22 mit Tom Cruise und so. Also der war schon auch präsent auf dem Bildschirm. Und hier ist es aber sehr tragisch, weil er wohl ermordet worden ist. Also diese ganze Story ist auch ein bisschen seltsam. Und zwar, also er ist mittlerweile...
Er ist verhaftet worden?
Ja, er ist 81 Jahre alt gewesen. Und nicht er ist verhaftet worden, sondern es kam ein Anruf aus seinem Haus. Und da hat sich eine männliche Stimme identifiziert als der Stiefsohn, glaube ich, gell? Also das war wohl der Stiefsohn von seiner Lebensgefährtin. Und er hat am Telefon gesagt, ich bin der Sohn des Menschen, ich habe soeben den Mann der Sünde getötet. Klingt ein bisschen, ja, ich sag
weird.
Mal mental schwierig.
Ja. Wusste
und,
jetzt auch nicht genau, wie es aussieht.
Genau, dann haben
sie
halt Polizei und Sanitäter, also Rettungswagen geschickt in L.A. Und als sie dann da eintrafen, lag Handy, also der Schauspieler, bewusstlos im Vorgarten seines Hauses. Und ein weiterer Mann hat dann eben die Polizei und die Einsatzkräfte quasi zu sich gewunken bzw. angehalten. Und das war wohl der Sohn, also der Stiefsohn, der ja auch eben angerufen hatte und eben dieses seltsame Statement von sich gegeben hat. Und jetzt ist man am Ermitteln, was da eigentlich vorgefallen ist. Aber die Vermutung liegt nahe, dass der Sohn eben eventuell tatsächlich Handy getötet hat oder der Stiefsohn ja in dem Fall. Ja. Also mal gucken, ja, wie das
also
weitergeht.
Unter der Anklage wurde er eigentlich schon ins Gefängnis überführt, genau, ja. Mit Mordanklage.
Und dann haben wir noch Axel Schreiber, der mit 49 Jahren gestorben ist. Axel Schreiber, ein deutscher Schauspieler, den die meisten wahrscheinlich kennen aus Türkisch für Anfänger. Ich muss zugeben, ich habe Türkisch für Anfänger nie gesehen und auch den zweiten Teil nicht.
Ich auch.
Obwohl das
nicht.
Damals so ein Riesending war. Und ja, also Axel Schreiber ist mit 49 Jahren gestorben. Ich kannte das Gesicht tatsächlich auch. Sehr tragisch, nach einer Krebserkrankung eben, gegen die er gekämpft hat und dann am Ende verloren hat. Man kann ihn zum Beispiel aber auch kennen von Soko, ich glaube Leipzig, oder lass mal kurz gucken. Nein, Soko Köln. oder ein Fall für zwei, also der neuen Variante. Hat aber zum Beispiel auch in einer Freundschaft mitgespielt. Autobahnrase, schwarze Erdbeeren, also viel öffentlich-rechtlich auch. Und ja, also sehr, sehr traurig. Und auch so jung halt einfach noch. Ja, fuck. Ey, fuck Krebs. Ja.
Ja.
Das waren die Toten. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Kranke. Wir haben Kranke, und zwar Johann Lafer. Da muss ich sagen, Johann Lafer, der ja bekannte Fernsehkoch, ist aufgetreten. Ich glaube, bei Immer wieder Sonntags oder Fernsehgarten, irgend so eines von diesen Formaten. Und dann kam der da irgendwie auf dem Motorrad an und hatte seinen Markenschnauzer, den er ja schon seit Jahrzehnten trägt, irgendwie abrasiert. Und hatte eine Bandana auf dem Kopf, so mit, und auch so eine Lederjacke und so. Und dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt ist der auch in hier. Also das war mein erster Gedanke, war dann so, oh mein Gott, jetzt ist der auch in die Midlife-Crisis geraten. So nach dem Motto, er muss irgendwie jetzt einen auf besonders jung machen. Und dann stellte sich aber raus, nee, das war tatsächlich, das ganze veränderte Aussehen war der Tatsache geschuldet, dass er an Krebs erkrankt ist. Und das hat er jetzt öffentlich gemacht. Also er weiß das auch schon länger und ist in Behandlung. Und hat ein Statement auf Instagram abgegeben, wo er eben gesagt hat, dass er quasi, also dass vielen in den vergangenen Monaten wahrscheinlich aufgefallen ist, dass er sich optisch verändert hat und dass er jetzt einfach heute einmal grundsätzlich informieren möchte und aber gleichzeitig auch sagen möchte, es ist alles, also es läuft alles in eine gute Richtung. Aber bei ihm ist ein sogenanntes indolentes, niedrig malignes und nicht aggressives Non-Hodgkins-Lymphom diagnostiziert worden. Und ich so, okay. Also ganz viel Doktor-Speak sozusagen. Wenn Noah mir das sagt, Noah Wiley, dann finde ich es cool. Wenn Johann Lache mir das sagt, bin ich so ein bisschen, okay.
Aber alles darf, alles, also all diese Adjektive sagen quasi, dass es nicht ganz so schlimm ist,
ja,
wie,
genau,
wie es
nicht
sein
bösartiger
könnte.
Krebs. Ja. Ja, und er hat aber gesagt, die Behandlung schlägt gut an und die Situation entwickelt sich grundsätzlich positiv, aber es geht ihm den Umständen entsprechend natürlich nicht so gut. Er hat, wie gesagt, er macht eine Chemotherapie und er wollte einfach grundsätzlich mal eben auch darüber reden, und ich vermute mal auch, dass zum Beispiel er auch seinen Schnauzer nicht mehr hat, weil er vielleicht auch angefangen hat, Haare zu verlieren, eventuell alles dann abrasiert halt. Das machen ja viele Patienten, die dann einfach quasi von vornherein Dinge abrasieren. Ja, und hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen und hat gesagt, er braucht jetzt erstmal die Zeit, um sich auf sich zu konzentrieren, aber wollte das einmal klarstellen. So, ja, okay, gut, dann ist das, ja, einmal klargestellt. Erschreckend fand ich tatsächlich, dass Udo Lindenberg im Krankenhaus gelandet ist, und zwar jetzt erst kurz nach seinem 80. Geburtstag. Noch sind alle Mediatheken voll mit Dokumentationen und Co. und auch irgendwie die Audiothek und was nicht alles. Und jetzt ist er gerade 80 geworden und zack, wenige Tage danach musste er ins Krankenhaus. Und es ist aber bisher nicht veröffentlicht worden, was da jetzt eigentlich los ist. Also es hieß, der Musiker muss sich länger schonen. Und alle Events, die geplant wurden, inklusive ein Event auch jetzt im Juni, sind abgesagt worden. Und die Tatsache, dass halt einfach es jetzt schon gesagt wird, dass das Ganze länger dauern wird, dass er sich grundsätzlich schonen muss und dass aber auch nicht gesagt wird, warum er im Krankenhaus ist, das finde ich ein bisschen bedenklich. Er hat dann noch wohl gesagt, er hätte eine lästrige Gastritis, aber ob das wirklich alles ist, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, mit 80 ist, glaube ich, alles irgendwie schwierig vielleicht.
Ja.
Wenn er eine Gastritis, vielleicht hat er zu viel gefeiert, zu viel gesoffen, zu viel getrunken, sage ich nur, mit 80. Man weiß es nicht. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht, also wenigstens hat er den 80. dann noch erreicht, aber ich hoffe, er erreicht noch ein paar mehr. Ja.
Die Gastritis scheint er aber ja schon länger zu haben, ist ja irgendwie was Chronisches.
Aber wenn es dann halt heißt, er muss sich länger schonen, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich denke, da ist auch einiges dem geschuldet, dass er halt 80 Jahre alt ist, ja, also naja. Dann haben wir Nick Pasqual, der zu 32 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ein amerikanischer Schauspieler, der...
Man muss sagen, ein sehr, nicht sehr erfolgreicher Schauspieler. Ich glaube, er war nur in einer Folge How I Met Your Mother dabei.
Genau, es hieß How I Met Your Mother. Und ich habe nämlich gedacht, der wäre da irgendwie in mehreren Folgen drin gewesen.
Ja,
und du meintest, nee, er war nur in einer.
Gastauftritt.
Ich so, ach genau. So. Ja, das war wahrscheinlich das Bekannteste, wo er da mitgespielt hat, weil anders genau. Kann ich mir das nicht erklären, genau. Dass das immer überall in den Überschriften steht. Was genau ist da passiert? Warum ist er zu 32 Jahren Haft verurteilt worden?
Er ist verurteilt worden, weil er seine damalige Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen niedergestochen hat.
Ich glaube, sie war Make-up-Artistin, gell? Ellie.
Genau, sie war Make-up-Artistin und die haben sich irgendwie am Drehort mal kennengelernt, Ellie Shihorn. Und das war damals, nachdem sie ihn angezeigt hatte. Also es gab da vorher wohl schon Auseinandersetzungen, häusliche Gewalt, wie auch immer. Und sie ist dagegen polizeilich vorgegangen und dann ist er aber nochmal wieder in ihr Haus eingebrochen und hat sie dann niedergestochen, nachdem sie ihn eben einmal polizeilich und auch einmal zivil noch hatte verklagen lassen auf Nichtannäherung und Kontaktabbruch und
Also ich meine grundsätzlich.
Also sie hat jetzt im Prozess gegen ihn auch selber ausgesagt, aber sie wurde sehr schwer verletzt dann am Tatort gefunden. Und
ja, 32 Messerstiche ist ein Wunder, dass sie überlebt hat.
Genau, eine Freundin hat ihr sozusagen das Leben gerettet, die sie gefunden hat.
Ich erinnere mich dunkel, dass wir hatten, glaube ich, auch darüber ganz kurz berichtet. Ja. Das war 24, also es ist auch schon wieder fast 2 Jahre her, krass, gell?
Genau.
Ja. Also genau, und ich meine, die haben ja Jury-Trials in USA und 32 Jahre, das ist, ja, aber ich meine, versuchte Tötung und ich glaube, was war das? Mord, Vergewaltigung und häusliche Gewalt etc., ja. Also da kam einiges an
Genau,
Stellen
und es war halt
zusammen.
Eine Folgetat, er hatte davor eben auch schon, davor gab es eben auch schon, ich weiß nicht, ob eine Verurteilung oder aber auf jeden Fall Beschuldigungen gegen ihn und deswegen ist das jetzt so hoch, obwohl es ja quasi noch nicht mal Todesfolge hatte oder so, aber.
Ja, da wir gerade bei Anklagen, Schuldigbekenntnissen oder Nichtschuldbekenntnissen sind, erinnert ihr euch dran, wir hatten darüber besprochen, Shia LaBeouf, der Schauspieler, der sich ja jetzt auch von seiner Frau getrennt ist, die haben sich ja, ich weiß gar nicht, ob sie schon geschieden sind, wahrscheinlich, der ist ja quasi zurückgefallen in so ein Drogenloch und hat irgendwie dann in New Orleans während des Mardi Gras ja irgendwie, also ist ja ausgetickt und hat sich geprügelt und ist auch verhaftet worden und so weiter. Also da ist einiges abgegangen und jetzt im Nachhinein bekennt er sich halt, also beziehungsweise er ist ja dann angeklagt worden und in 3 Anklagepunkten, also nämlich der einfachen Körperverletzung, hat er sich dann vor Gericht schuldig bekannt. Und ich habe gesagt, er ist Schauspieler, also zum Beispiel aus den Transformer-Filmen oder so könnte man ihn kennen. Und er hat eine 2-jährige Bewährungsstrafe erhalten und muss eben zusätzlich dazu Aggressionsbewältigungskurse besuchen, ein Sensibilisierungstraining sowie eine Rehabilitation wegen Alkoholmissbrauch. Das heißt, er war auch deutlich, ja, unter Drogen bzw. alkoholisiert, als er da eben sich geprügelt hat. Und ja, also hoffen wir mal, dass er auch durch die jetzt vom Gericht auferlegten Kurse, die er da besuchen muss, beziehungsweise auch die Reha und so weiter, nicht Reha, Rehab, dass das vielleicht jetzt in die richtige Richtung geht. Ja.
Ja.
Ja, also das ist damit auch abgeschlossen, diese Geschichte. Dann.
Na, für ihn geht es dann ja wahrscheinlich erst so richtig
ja,
los.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja auch nichts für ihn, es ist jetzt auch nichts Unbekanntes. Also der hat ja mehrere so Phasen gehabt. Und nachdem er dann seine Frau, wie heißt die, Rooney, wie heißt die mit Vornamen? Irgendwas mit M, glaube ich, naja. Also nachdem er seine Ex-Frau ja dann jetzt kennengelernt hat, die beiden haben ja auch ein gemeinsames Kind und so weiter bekommen, da ist es echt ruhig um ihn geworden. Und alle haben irgendwie gesagt, oh, sie hat den wilden Kerl, hat sie gezähmt und so. Was ja auch ein bisschen, naja, aber okay. Und dann war es jetzt aber so, dass, also aber zumindest hat er das Gefühl gehabt, der hat auch seine Mitte gefunden, der hatte dann auch eben einen Entzug gemacht und schon seit Jahren auch nichts mehr getrunken und so und es scheint jetzt so, dass er eben durch die Trennung dann wieder zurückgefallen ist in alte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, ja. Ja, dann hatten wir eine Nachricht, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Und zwar, erinnerst du dich noch dran, Karl Lagerfeld hat doch irgendwie einen Teil seines Vermögens oder den meisten Teil seines Vermögens ja seiner Katze vererbt, Choupette. Choupette ist, glaube ich, eine der, also wenn nicht die bekannteste Katze irgendwie ever, weil sie eben...
Den meisten Teil allerdings nicht.
Also sie hat auf jeden Fall Millionen. Ja, warte, 150 Millionen? Genau.
Nee, das war sein Gesamtvermögen.
Ach so.
Und seine Katze
nee, 1,3 Millionen, so
genau.
Hatte er zurückgelegt für die Pflege von Choupette. Also sprich, dass dann eben seine ehemalige Haushälterin sich um die Katze kümmert und ihr halt einen luxuriösen Lebensstil ermöglicht. Und das ist aber jetzt das Testament ist angefochten worden, genau. Und das geht jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren oder was. Und bisher hat die ehemalige Angestellte, also
noch
die Katze zwar immer noch bei sich, aber halt auch gar nichts gesehen. Aber sie kümmert sich trotzdem um die Katze. Das finde ich wenigstens gut. Also nicht, dass sie dann sagt, ich kümmere mich nur um die Katze, wenn ich das Geld kriege. Nee, sie sieht halt auch einfach gar kein Geld mehr, hat die Katze trotzdem noch bei sich. Ich meine, natürlich muss man hier auch sagen, ich denke, sie spekuliert darauf, dass sie irgendwann mal Geld sehen wird. Aber nichtsdestotrotz lebt diese Katze jetzt halt bei ihr und ich glaube, ihr geht es grundsätzlich gut. So würde ich mal behaupten. Lagerfelds ehemalige Hausdame, wie das klingt. Das ist sehr lagerfeldig, sage ich mal. Sehr, ja, extra. Tatsächlich sagt sie aber auch, angesichts der Komplexität der Situation musste ich teure Anwälte beauftragen, um das Erbe in meinem Namen einzufordern und sicherzustellen, dass Karls Wünsche ordnungsgemäß respektiert werden. Ich will nicht wissen, wenn das seit 7 Jahren geht, was sie da schon an Anwaltskosten ausgegeben hat. Also wahrscheinlich viel, viel mehr, als sie dann am Ende an Geld bekommt für die Katze irgendwie.
Ich verstehe das
und
auch nicht
bisher
so
ist es immer noch nicht geklärt.
Wieso hat er das nicht einfach ihr gegeben, wenn er weiß, dass sie sich um
ja,
die Katze
also,
kümmert?
Ja, ich weiß
so.
Auch nicht. Also nach französischem Recht können Tiere halt weder Geld noch Eigentum direkt erben. Und das Vermögen, das Lagerfeld eben zur Seite gelegt hatte für seine Katze, war halt für die Katze vorgesehen. Aber dies muss eigentlich dann rechtlich so konstruiert sein, dass die Person, die die Katze pflegt, das quasi als Verwalterin der Katze bekommt. Mhm. Und das hat er wohl nicht richtig gemacht. Und ich meine, gut, man erwartet ja nie, dass man stirbt. Also der ist ja auch jetzt nicht also gestorben an einer längeren Krankheit oder so. Der ist dann halt einfach, weißt du, so. Und aber ich denke, wenn du so viel Geld hast, dann solltest du doch wenigstens versuchen, dein Testament und alles, was da so dranhängt, irgendwie deine Geschäfte in Ordnung zu bringen. Weil ich meine, er hat doch wohl das Geld gehabt für einen Anwalt, der das alles hätte richtig aufsetzen können, oder? Also, sie hat ein Bild gepostet von sich und der Katze, wie sie die Katze knuddelt. Ich finde, die Katze sieht auf dem Bild auch irgendwie ein bisschen strubbelig aus, oder?
Tut sie, ja.
Ach Gott, ja. Aber das fand ich interessant, weil ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit gedacht, dass Choupette irgendwie, im Schlaraffenland für Katzen lebt. Und nee, ist gar nicht. Wusste ich gar nicht, dass da das Geld noch gar nicht geflossen ist. Dann haben wir ja Christian Ulmen, beziehungsweise die Geschichte um Christian Ulmen und Colleen Fernandez. Colleen, die ihrem mittlerweile Ex-Mann ja vorwirft, dass er sie digital vergewaltigt hat, weil er wohl Videos von ihr, gefakte Porno-Videos etc. wohl verschickt hat und also hinter ihrem Rücken, ohne dass sie es wusste. Und sie hat da jahrelang gegen geklagt. Und dann kam raus, er hat vieles davon eingefädelt, auch in ihrem Namen Kontakt gehabt hat mit verschiedenen Männern und so weiter. Und so getan hat, als wäre er sie und etc. Also alles eine recht komplizierte Lage. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Beziehungsweise es gibt da draußen noch einige Podcaster, sich da sehr ausführlich mit beschäftigen. Und wenn ihr da mehr wissen möchtet, dann verlinke ich zu unserer alten Folge. Beziehungsweise wenn ihr googelt, findet ihr dann noch und nöcher, inklusive des ursprünglichen Spiegelartikels, der das alles ins Rollen gebracht hat. Und jetzt kam tatsächlich ein Artikel raus bei der Zeit, ich will jetzt nicht sagen, es war ein Notbehelfsartikel, aber es war quasi ein Artikel darüber, dass ein Artikel nicht zustande kam, was schon ein bisschen weird ist. Aber ich finde, dafür, dass sie am Ende eigentlich nichts zu berichten hatten, haben sie dann eine gute Geschichte draus gemacht.
Das stimmt.
Und zwar sinngemäß, also Herr Ulm möchte nun doch nicht. Und ich so, was möchte er nicht? Und der Untertitel erklärt das, beziehungsweise da steht dann, 5 Stunden haben wir mit dem Schauspieler Christian Ulm gesprochen, 2,5 mit seinem Anwalt. Nichts davon wurde freigegeben. Was bleibt von Colleen Fernandez Vorwürfen? Sprich, also Herr Ulm möchte reden. Und dann haben sie wirklich 5 Stunden lang mit ihm über alles gesprochen. Er hat sich da wohl auch sehr ausführlich und deutlich positioniert und geäußert. Später dann auch tatsächlich nochmal bei Einzelterminen ohne Ulm, wurde dann nochmal mit seinem Anwalt auch nochmal gesprochen und so weiter. Und nachdem quasi diese ganze Recherche über Wochen, ja, gemacht worden ist und sie O-Töne hatten und was nicht alles, ist am Ende von beiden, also dem Anwalt und Ulm eben, gesagt worden, nee, sie möchten das doch nicht, dass das öffentlich gemacht wird. Und die Reporter mussten halt NDAs unterschreiben und das muss halt freigegeben werden von Ulm und seinem Anwalt und das wurde es dann nicht. Und man fragt sich dann natürlich auch, was da eigentlich gelaufen ist, warum, wieso, weshalb. Und für mich hört es sich ehrlich gesagt so an, als hätte er kalte Füße gekriegt. Also als hätte er sich geäußert und hätte dann hinterher irgendwie vielleicht für sich festgestellt, scheiße, vielleicht habe ich doch das ein oder andere hier ein bisschen zu deutlich gesagt, was dann vielleicht in der öffentlichen Meinung als schlecht angesehen werden könnte und ich möchte lieber doch nicht das, was gesagt wird. Oder es ist irgendwie auch, vielleicht ist auch eine Taktik dabei von dem Anwalt,
dass er
dann sagt.
Ich glaube eher, dass sie versuchen, das Narrativ umzudrehen und dann haben sie aber alles gelesen, was er gesagt hat und haben festgestellt, okay, das geht gar nicht mit dem, was wir zu erzählen haben sozusagen. Und es ist ja auch zweimal unabhängig voneinander passiert. Also einmal hat er dieses 5-Stunden-Interview gemacht, dann haben sie ihm alles vorgelegt, was sie zitieren wollen und dann hat er quasi jedes einzelne Zitat rausgeschmissen und hat gesagt, nee, das können wir so nicht autorisieren. Dann haben sie sich mit dem Anwalt getroffen und dann ist dasselbe nochmal passiert. Also der Anwalt wollte eigentlich gar nicht über den Fall reden, sondern eher über seine anderen Fälle, hat sich 2,5 Stunden mit denen unterhalten und hat dann wieder das ganze Interview im Nachhinein nicht autorisiert. So.
Aber wenn sie das Narrativ umdrehen möchten, dann braucht man doch das, was Ulm gesagt hat. Weil der behauptet der behauptet eigentlich gar nichts. Der behauptet nur, also hat er eigentlich.
Wir wissen nicht, was er behauptet, weil wir ja nicht wissen, was er erzählt hat.
Ja, beziehungsweise, ja doch, wir wissen, der Anwalt hat ein Statement abgegeben, worin er eben gesagt hat, dass es nicht stimmen würde, dass sein Mandant Videos erstellt hätte. Was sagst denn du zu der ganzen Ulm-Geschichte? Also, ich weiß nicht. Ich finde es alles seltsam. Heute haben wir ganz viele seltsame Leute oder seltsame Ereignisse.
Ich weiß halt nicht so genau, was dieser Artikel will. Also, außer, dass er nicht dahin gekommen ist, wo er hin wollte.
Ja.
Es ist halt irgendwie auch so eine ärgerliche, in diesem Fall dann so eine ärgerliche deutsche Tradition, dass diese Artikel alle erstmal komplett autorisiert werden müssen. In den USA gibt's das gar nicht. Aber wahrscheinlich hätten die auch gar nicht, wären nicht bereit gewesen zu reden, wenn sie nicht Einfluss gehabt hätten dann irgendwie darauf, wie der Artikel zustande kommt oder was am Ende geschrieben wird.
Ja, also ich meine, grundsätzlich müssen ja solche Dinge freigegeben werden in Deutschland. Das finde ich auch eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, hier geht's halt in erster Linie auch darum, es fühlt sich so ein bisschen an, also weil die Leute haben da irgendwie, ich weiß nicht, wochenlange Recherche reingesteckt und haben am Ende nichts, was sie zeigen können. Also irgendwie, und ich glaube, dass diese Frustration wird da auch nochmal deutlich gemacht. Also dann standen die da und sollten eigentlich einen längeren Artikel präsentieren. Und dann meinte irgendwie der Chefredakteur, ja, und was machen wir jetzt? Also wir können ja, also so stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, ob das so war. Aber dann so, was machen wir jetzt? Und er so, ja, keine Ahnung, dann lass uns doch eine Story machen darüber, wie wir die Story gemacht haben. Also wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben und dass unsere Intention ja auch wirklich war, so neutral wie möglich von beiden Seiten zu berichten und dass uns einfach die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt wurden und wir jetzt hier sitzen und auch super frustriert sind und einfach nichts machen können. Ich meine, ein bisschen Information konnten sie in den Artikel reinpacken, aber alles, was da drin stand, war im Grunde schon öffentlich. Was ich interessant fand war, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch missverstanden, ich hatte den ursprünglichen auch so verstanden, dass er Fake-Videos von ihr gemacht hat. Also, dass er...
Also Deepfakes mit KI.
Deepfakes. Genau, also nicht nur, dass er sich als sie ausgegeben hat oder vielleicht auch Videos weitergeschickt hat von Frauen, die so aussahen wie sie, die eben entsprechende sexuelle Dinge darstellen und so weiter. Das habe ich, also das war für mich auch ein Bestandteil, das habe ich schon verstanden. Aber zusätzlich dazu hatte ich auch verstanden, dass er eben diese Videos erstellt hat über KI. Und das ist wohl nicht der Fall. Deswegen ist er auch nicht angeklagt wohl. Beziehungsweise da wird noch im Moment recherchiert von der Staatsanwaltschaft. Tatsächlich ist er in Deutschland jetzt erstmal, also ist die Staatsanwaltschaft in Deutschland am Ermitteln.
Das Problem ist ja, dass es in Deutschland überhaupt nicht strafbar ist, sowas zu machen. Also,
na gut, aber was es halt gibt, ist, also ich glaube, das reine Erstellen nicht, aber es ist natürlich trotzdem, also ich glaube, Persönlichkeitsrecht wird da ja auf jeden Fall irgendwie tangiert und ich glaube auch in irgendeiner Form.
Ja, für die Deepfakes soll jetzt sowas erstellt werden, aber es ist zum Beispiel Also zum Beispiel, dass er in ihrem Namen irgendwelche
Leute
pornografischen
anschreibt.
Videos verschickt ja. oder Leute anschreibt oder so, das ist halt nicht strafbar und es ist auch immer noch nicht strafbar und deswegen können die sich auf solche Sachen überhaupt nicht stützen in der Anwaltschaft. Deswegen war ja die ursprüngliche Idee, das in Spanien anzuzeigen, weil da gibt's diese Gesetzgebungen. Nur das
ja, aber
wurde ja dann
scheint sich das mit dem mit den Vorfällen, wo und wie sie sich ereignet haben, da scheint sich das juristisch irgendwie nicht zu decken. Also
ja,
muss
Spanien
wohl in
hat das dann irgendwie abgegeben an Potsdam ja. oder wollte das selber nicht verfolgen, keine Ahnung warum, ja. aber genau, und deswegen kann man sich jetzt auf diese Anklagepunkte nicht stützen, weil es dafür eben keine Gesetzgebung gibt.
Es ist auch interessant zu sehen, was denn der Anwalt in seiner öffentlichen Presseerklärung zu der ganzen Geschichte, was er auch quasi einfach ignoriert und was nicht. Hm. Also, wie war das? Sie kämpfen gegen die vermeintliche Anklage von Deepfakes? Also, aber die Tatsache, dass er das gemacht hat, das wird einfach ignoriert und gar nicht irgendwie thematisiert?
Hm.
Und
wie gesagt,
dann
das
ist
ja
auch angeklagt
auch nicht
wegen
strafbar.
Häuslicher Gewalt. Also da gab es ja einen Vorfall in Mallorca, da haben wir ja auch drüber gesprochen.
Genau.
Beziehungsweise beide sind da angeklagt. Und das ist aber auch was, wo er sich vehement dagegen wehrt. Das Einzige, was man von Ulm eigentlich gesehen hat, seit Colleen diese ganze Geschichte öffentlich gemacht hat und ihm das vorwirft, war ein Paparazzi-Foto von ihm auf Mallorca mit einer anderen Frau, die übrigens vom Typ her total aussieht wie seine Ex-Frau. aber sonst auch nichts. Ja. Ich weiß nicht, es ist ja nichts bewiesen und normalerweise ist es ja in Deutschland immer im Zweifel für den Angeklagten, aber ich persönlich glaube tatsächlich, dass da was dran ist.
Aber er hat doch selber sogar gesagt, dass da was dran ist an diesen ganzen Sachen, die nicht verfolgt werden können. Also er hat ja gesagt, dass er das gemacht hat, dass das...
Ja,
das
hier
hat er,
gegenüber,
das war
aber, doch nicht öffnen, aber doch nicht dem Gericht oder dem anderen, also nicht öffentlich.
Doch, im Spiegelartikel stand, dass er das zugab gegenüber dem Spiegel, dass er das gemacht hatte. Er hat das nur nicht erklärt. Also er hat nicht weiter erklärt, wie kommt es dazu, was geht in ihm vor, solche Sachen. Und das sind ja die Sachen, die man vielleicht eigentlich wissen möchte. Wie kann er das jahrelang machen, wenn er mit derselben Frau verheiratet ist? Und
wie kann er das überhaupt machen? Also das ist ja so ein großer Vertrauensbruch.
Ja, genau.
Ganz generell. Ja, also die ganze Geschichte ist auch, ich weiß, also es ist ja super messy alles und ach Gott. Ja, aber auch die Tatsache, also dass er, aber wie gesagt, ich verstehe halt auch nicht, also dieses ständige, dieses ich rede 5 Stunden und dann lasse ich es halt nicht veröffentlichen und jetzt ist er aber in der Welt halt, wir haben recherchiert, er hat was gesagt, aber dann hat er es zurückgezogen. Ich meine, da sieht er auch nicht gut mit aus. Wahrscheinlich sieht er immer noch besser aus, als wenn das öffentlich geworden wäre, was er gesagt hat, nehme ich an. Mhm. Aber ja, also ich bin echt gespannt, was da noch draus wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben euch den Artikel verlinkt. Es ist aus, wie gesagt, aktueller Artikel aus der Zeit. Der ist hinter einer Paywall.
Es gibt, das habe ich neulich mal rausgefunden, so eine Chrome-Extension oder überhaupt für Browser so eine Extension, wo man sich in seine öffentliche Bibliothek einloggen kann, also mit seinem Bibliotheks-Account. Und die checkt dann, ob der Artikel in den Datenbanken, die der Bibliothek zur Verfügung steht, erhältlich ist. Und dann wird so ein Link eingeblendet und dann kann man quasi ganz offiziell mit seinem Bibliotheks-Account die bezahlfreie Version angucken.
Aber du weißt jetzt akut nicht, wie es heißt, oder? Wir können es ja nachreichen. Okay. Ja, also dann legen wir das ad acta. Alles ist da in der Schwebe. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Grundsätzlich muss man aber sagen, es hat natürlich auch Auswirkungen auf Christian Ulms Karriere, weil dem sind ja einfach auch Sponsoren weggebrochen und seine Agentur hat ihn, glaube ich, gekündigt und seine Serie wird jetzt wurde abgesetzt und so. Also der hat viel größere Verluste bisher gemacht als sie. Ja, mal gucken.
Warte. Bipbot heißt.
Sag nochmal.
Bipbot. Bipbot.
B-I-B-O-T.
Genau, für Chrome und Firefox.
Ach, Bibliothek. Ah, Bibbot.
Genau, die Bibliothek. Bipbot.
Ah, also Bibliothekenroboter quasi. Ah, gut, genau. Okay, super. Das ist aber eine coole Extension. Das ist.
Ja, finde ich auch.
Super.
Genau. Dann umgeht man nämlich auch diese moralischen Probleme, dass man diese anderen Sites benutzt.
Ich bin grundsätzlich gegen Paywalls, weshalb es für mich kein moralisches Problem ist. Nichtsdestotrotz, ja, ich sehe das. I see you. So. Eine andere super messy Geschichte, also wow, es ist alles so messy und chaotisch und direkt schleuderig und so heute. Camaro Brown, einer von den Fab Five, einer von den Queer Eye Guys, der immer so einen auf Life-Coach macht, so, hat sich jetzt geäußert. Und zwar, es waren ja schon immer mal wieder Gerüchte, dass hinter den Kulissen das ja alles irgendwie, dass die sich nicht ausstehen können, dass es super viel Streitigkeiten gab, sehr viele Hahnenkämpfe und so weiter und so. Und es wurde dann aber immer verneint, weil nach vorne, also ich sag mal, vor der Kamera sind die immer alle eine total harmonische Gruppe. Und da steht auch immer quasi der Mensch, um den diese Folge sich dann dreht, auch immer im Mittelpunkt und so weiter. Und man hat immer gedacht, die sind eine große, glückliche Familie. Auch weil natürlich dieses Narrativ bedient wird, weil am Ende, wenn sie dann gucken, wie es gelaufen ist, nachdem sie quasi den Menschen verlassen haben, dem sie da geholfen haben, sitzen die auch immer noch zusammen und essen was zusammen oder trinken was zusammen, gucken sich das so an und man hat das Gefühl irgendwie, die leben in der großen WG. Also ich meine, es ist nicht so, das wissen wir, aber wir haben immer gedacht, die verstehen sich eigentlich gut und sind quasi wie eine kleine Familie. Und dieses Bild ist ja relativ zügig zerschossen worden, jetzt in den letzten, ich sag mal, paar Staffeln. Und es hat sich aber nie so einer richtig geäußert. Also es wurde halt alles irgendwie... Also immer, wenn irgendjemand irgendwie was gesagt hat oder ein Gerücht aufgekommen ist, hat dann irgendeiner der Fab Fives es irgendwie dann verneint. Und jetzt hat aber, wie gesagt, Cameron Brown sich geäußert und hat im Grunde gesagt, dass wir uns von Anfang an quasi nicht verstanden haben. Also von Anfang an war was zerrüttet, war was kaputt mit dieser Dynamik in der Gruppe. Und es gab von Anfang an Probleme und Streitereien und nein, wir sind eben nicht die große heile Familie, wie wir dargestellt werden, sondern
ja, welche Differenzen es genau gab, hat er nicht gesagt und er hat auch jetzt keine,
so vage, also so
genau keine Namen benannt, aber es müssen sich wohl Leute von Anfang an irgendwie übergriffig verhalten haben und er hat bereut dann im Nachhinein, dass er nicht ganz früh schon gesagt hat irgendwie hier, da müssen wir was gegen tun und er meinte aber, dass trotzdem er sehr stolz darauf ist, dass die Fab Five, wenn sie mit einem Hero zusammen waren, so nennen sie ja die Leute, die sie da immer überarbeitet haben, ja. Wenn sie mit jemandem zusammen waren, dann waren alle auf die Person konzentriert und dann war das, dann gab es diese Dynamiken auch nicht und er legt eigentlich auch seine Hand ins Feuer dafür, dass keiner von den Heroes mitgekriegt haben, dass die sich untereinander vielleicht gar nicht so einig sind, wie sie immer erscheinen, aber dass es eben... Er hat erzählt, in der zweiten Woche sind die irgendwie alle zusammen essen gegangen und dann sind schon so Rivalitäten aufgebrochen und dann haben sie das nie wieder gemacht. Also es klingt wirklich so, als ob die sich privat zumindest als Fünfergruppe nie so ganz getroffen hatten, sondern dass es da eher so Klicken gab, in die das alles zerfallen ist. Das ist schon ein bisschen desillusionierend.
Ja, genau. Das ist nämlich das, was ich mich frage, wie es da eigentlich abgegangen ist. Weil ich meine, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, Also ich habe gedanklich irgendwie so Jerry Springer vor Augen. Schreiereien, Haare ziehen und Stühle werfen. Aber ich glaube, was hier halt eher beschrieben wird, ist halt so eine ganz klassische, du sagst es, du sprichst von Rivalitäten. Also dass es halt eine unangenehme Arbeitsatmosphäre vielleicht war. Aber ganz, ich muss dir Folgendes sagen. Also ich bin halt der Meinung, ich muss mit meinen Kollegen, mit meinen Arbeitskollegen muss ich nicht befreundet sein.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Solange
genau.
Alles auf einer professionell höflichen Ebene bleibt und man sich und man miteinander kommunizieren kann und eben zusammen an Projekten arbeitet und das funktioniert. Ja, und alles ist freundlich, sage ich mal, höflich freundlich. Mhm. Dann muss ich mit denen nicht befreundet sein oder mit denen essen gehen. Und wenn das der Fall war, dann finde ich das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, was hier halt auch noch zusätzlich ins Spiel mitgekommen ist, und das ist eigentlich da, wo es dann anfängt, denke ich, toxisch zu werden, sind halt die ganzen Egos.
Hm.
Und ich glaube, da sind auch einige Leute dabei, die sehr, ich sage jetzt mal, böse bitchig werden können.
Ja.
Sehr fies. Also wie sagt man, die fies werden können. Genau, fies ist das Wort, glaube ich, das ich gesucht habe. Und dann ist die Frage, wie schnell das halt dann auf eine persönliche Ebene geht. Weil das ist ja dann auch das Problem. Also wenn alles professionell bleibt, ist es kein Thema. Aber das ist es ja offensichtlich nicht geblieben. Und das Problem ist halt, dass diese Show ja einfach dieses Narrativ bedient von der heilen, glücklichen Familie. Und das war es halt definitiv nicht. Aber solange diese heile, glückliche Familie halt stattdessen einfach eine professionelle, normale, freundliche Beziehung ist, fände ich das nicht schlimm. Aber das ist ja auch nicht das, was er schildert.
Nee, genau. Und er hat dann auch noch erzählt, dass er selber dann auch in der dritten Staffel so einen Rückfall aus seiner Sobriety, aus seiner Abstinenz-Story hatte.
Ja, also Alkohol,
und
oder?
Und wieder angefangen hat mit Alkohol und ja. Drogen und Kokain und
Und es gab doch auch das Gerücht, dass irgendwie doch die auch ihren Status quasi ausgenutzt haben, um irgendwie mit Leuten irgendwie Dauersex zu haben und Party zu machen und so weiter. Und da hatten wir doch auch spekuliert, wie es ist. Und da war doch die Spekulation, dass das Cameron Brown war, der da auch einfach ganz viele junge Leute ausgenutzt hat und mit denen halt einfach wilden Sex hatte und Drogen genommen hat und so weiter. Genau. Und ehrlich gesagt, nachdem er selber sagt, er hatte so einen Rückfall, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht genau die Phase gewesen ist.
Ja. Das ging sogar relativ lang, oder? Dann gab es doch irgendwann diesen Vorfall mit den installierten Kameras und dass da irgendwie jemand beim Drogenkonsum gefilmt wurde oder so. Und das hat
weiß
ihn dann
ich
irgendwie,
ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Doch, da haben wir drüber berichtet.
Ach doch, das war, glaube ich, die gleiche Geschichte mit, ja, das war die, aber ja, das war, war es nicht sogar die gleiche Party irgendwie, das war doch der gleiche Typ, der das behauptet auf TikTok, wo wir alle noch gedacht haben, wer weiß, ob das überhaupt stimmt, hast du recht, genau, das war da auch ein Thema, ja. Und gab's
nicht
auch...
Das war dann für ihn irgendwie so ein Wake-up-Call und da ist er dann wieder nüchtern geworden.
Gab's denn nicht auch einen Vorfall, also gab's nicht auch einen Vorwurf wegen, ich weiß nicht, aber es war irgendwie, ich glaube, Übergriffigkeit oder irgend sowas. Da gab es doch auch irgendeinen Vorfall, oder?
Ja, ich kann mich gerade nicht erinnern.
Ja, also es gab genug Dinge, sagen wir so. Und ja, also ich weiß nicht. Also es wird natürlich das Bild der Happy Family wird damit zerstört. Und die Tatsache, dass er da aber auch da so rumeiert, ich frage mich auch, warum er jetzt das Bedürfnis hat, darüber zu reden. Ich meine, gut, die letzte Staffel ist jetzt ein halbes Jahr her oder was. Also jetzt ist ein bisschen Wasser den Fluss runtergeflossen. Aber
er hat sich ja bei den Promoterminen schon abgesondert von den anderen, falls du dich erinnerst.
Ja. Aber das ist ja genau, also er wird ja von den anderen mehr oder minder als Dorn in deren Seite gesehen. Also auch das ist ja, also so nach dem Motto, der will irgendwie eine Extrawurst und eigentlich ist er das Problem und nicht wir. Also so stellen die das ja quasi dar. Also ich fand es überraschend und es war ein recht langer People, also ein sehr großer langer People-Artikel, People-Magazine-Artikel. Natürlich gut, muss man ja dann auch was zu erzählen haben, damit man auf der Frontseite landet. Ich frage mich auch, also es ist natürlich auch ein bisschen Self-Promotion und jetzt ist ja auch sein Image eben das des Life-Coaches, ja. Und ich meine, der kann das natürlich hier auch super gut verkaufen nach dem Motto, ich bringe jetzt quasi mein eigenes Leben, also ich Life-Coache mich selber, ja. Ich bringe mein eigenes Leben in Ordnung. Also ich verstehe halt einfach nicht, warum er das jetzt macht. Also die Motivation, das Motiv fehlt mir irgendwie. Hätte der jetzt noch eine neue Sendung, die jetzt käme oder so? Was weiß ich, Camaro Browns Life-Coach.
Vielleicht ist er im Moment gerade so ein bisschen eine Persona non grata oder
vielleicht
so. Und
auch
versucht
das, ja,
jetzt, versucht das jetzt wieder so.
Also das Problem ist, ich würde mir mal wünschen, dass da jemand Tacheles redet. Und sein vermeintliches Tacheles-Reden hier ist ja auch wieder so ein Rumgeeiere. Ich meine, er hat einiges zugegeben, auch von wegen Alkohol, Drogen und so weiter. Und auch, dass halt einmal jetzt konkret gesagt wird, dass wir halt von Anfang an kaputt waren und so, aber irgendwie ist trotzdem da nichts richtig Greifbares. War aber trotzdem spannend. Dann haben wir Trennungen. Thomas und Lisa Müller, Thomas Müller, der Fußballer, haben sich getrennt. Normalerweise sind Sportler mir eigentlich recht herzlich egal, aber tatsächlich war das eine Beziehung. Also ganz ehrlich, will nicht wissen, wie oft der bunte Podcast über dieses Pärchen berichtet hat. Ich weiß auch nicht, warum. Also aber das eierte immer so rum und jetzt ist aber definitiv klar, also die beiden haben sich getrennt. Das war auch ganz lange Spekulation und weil sie dann auch räumlich getrennt waren und sie hat sich irgendwie ihrem Hobby gewidmet hat. Sie ist ja auch Reiterin und so weiter. Also beziehungsweise sie macht es auch als
Sport.
Als Turnierreiterin, genau, wollte ich gerade sagen. Und ja, also und
weil wenn er Sportler ist von Beruf, dann darf sie das auch sein, finde ich.
Natürlich. Ja,
und
also definitiv jetzt getrennt.
Genau.
So, Punkt.
Ja.
Dann haben wir Mika Abdalla, die wieder Single ist. Mika in dem Fall eine Frau. Ist auch so ein neutraler Name, gell? Kann Mann oder Frau sein. Mika Abdalla ist bekannt. Jetzt gerade hat gerade einen Riesenerfolg mit der Serie Off Campus.
Noch nie gehört.
Ah ja, nein, auf Amazon kannst du es gucken, auf Prime. Ganz ehrlich, du guckst die erste Folge, bist du reingesaugt. Es ist halt, ich sag mal, so eine Campus halt, weil Studenten, eine Coming-of-Age-Romance-Serie. So ein bisschen Heated Rivalry ohne das Gay-Sein, so, also mit einer heterosexuellen Beziehung. Und ja, aber...
Ach doch, da habe ich schon die Vorschau für gesehen, richtig. Und dachte so, Will ich Heated Rivalry
tatsächlich
in Hetero
ist es, aber tatsächlich ist es ja gedreht worden zeitgleich. Das ist dann ja, immer so ein bisschen unglücklich, weil wenn die eine dann früher rauskommt, die eine Serie, weißt du, und dann denkst du so, oh, na, Off-Campus
ist
tatsächlich...
Das ist jetzt der Abklatsch, aber ist es
ja,
gar
genau.
Nicht.
Off-Campus ist tatsächlich auch eine sehr erfolgreiche Buchreihe gewesen, die halt einfach gleichzeitig aufgekauft und produziert wurde, genau. Und ja, und aber tatsächlich, also wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen, super. Durchgesuchtet danach. Aber sie ist halt jetzt, sie spielt halt, also ich würde sagen, die Hauptrolle, wobei es so ein bisschen Ensemble-Show auch ist. Und aber sie spielt das eine Love Interest. Und sie war wohl seit 5 Jahren mit ihrem jetzt Ex-Verlobten zusammen. Also da wurde es schon ernst und so. Aber ich habe dann im Nachhinein auch Clips gesehen, weil er hat wohl in Endfarm mitgemacht. Ich glaube, das war eine Serie.
Heißt er nicht Endfarm?
Ach, nee, er heißt Jake Short.
Jake Short.
Ja, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall als Influencer, Podcaster und Moderator gearbeitet hat. Und sie waren irgendwie in einer Show mal gemeinsam, wo sie als Gast da war. Und da hat er sich total toxisch verhalten. Also so ätzend. Wo ich noch dachte, wenn das mein Freund wäre... dann würde ich den aber heute Abend aus dem Schlafzimmer verbannen, ja. Deswegen vielleicht gar nicht schlecht, dass sie sich getrennt haben. Ich finde es halt interessant, dass sie, wo sie jetzt gerade den Riesenerfolg hat, ja, also die geht ja durch die Decke, die ist in allen möglichen Shows und auch in der Tonight Show und was nicht alles, ja. Und jetzt, wo der Riesenerfolg da ist, da trennen die sich. Und ich frage mich da, ob da vielleicht auch ein männliches Ego vielleicht irgendwie nicht gestreichelt wurde. Oder vielleicht ist einfach schon länger was im Argen und das hat jetzt daran gegipfelt, dass eben ja durch den Erfolg und dass viele eingespannt seien beruflich, dass sie dann gesagt haben, so jetzt geht's halt einfach nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Okay.
Naja, aber auf jeden Fall, sie ist Single und ich glaube, das freut viele Leute, die gerade Off-Campus-Fans sind.
Endfarm ist eine Disney-Plus-Serie über Kids, die in so einer Talentschmiede entdeckt werden und arbeiten. Genau.
Dann haben wir eine Beziehung, die mir seit vielen, vielen Jahren Hoffnung gibt. Und jetzt tatsächlich hat sich Alexa Grant, die Freundin von Keanu Reeves, das erste Mal ein bisschen ausführlicher geäußert auf dem roten Teppich in einem Interview, wo sie im Grunde das gesagt hat, was sie seit Jahren sagt, nämlich, dass man sich als Paar einfach gegenseitig Freiheiten geben muss. Hier muss man dazu sagen, was ich halt total sympathisch finde, Alexa Grant, selber Künstlerin, Galeristin, Malerin etc., aber auch immer auch sehr stark engagiert, was so Charity-Projekte und sowas angeht. Aber ich glaube, LA-based auch oder war es New York-based? Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube LA, oder? Aber lebt Keanu Reeves nicht in New York? Ich gucke gerade noch mal.
Leben Schauspieler nicht immer in LA?
Ich glaube aber, der ist auch New York-based. Also Alexa Grant, das fand ich nämlich immer so faszinierend, ist 53. Und Keanu Reeves ist
61.
Und da war es ja immer so, also er hat eine age-appropriate Freundin, wobei man dazu sagen muss, also ein bisschen weniger als 10 Jahre, das ist für Hollywood-Verhältnisse, sind das quasi 100. Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass Leute, die in ihren 60ern sind, wobei Keanu Reeves ja auch gute Gene geerbt hat, muss man ja sagen, ja, sich immer Frauen holen, die dann 20 sind oder 25 oder so. Also ich meine, gucken wir uns nur Leonardo DiCaprio an, ja. Oder hier ein, ich weiß nicht, wie heißt der hier, diese ganzen alten Deppen, die alle jetzt noch Kinder gekriegt haben mit 85.
Robert De Niro?
Scorsese und Robert De Niro und so weiter, genau. Ja, nicht Scorsese, Robert De Niro und wie heißt der andere, der den Paten gespielt hat? Der hat doch jetzt auch.
Ich hab
grad
Mario
so,
Adolf.
Nein. El Pacino, der hat doch jetzt hat er jetzt auch gerade noch ein Kind gekriegt. Naja, aber egal, auf jeden Fall, Keanu Reeves Freundin ist nur ein bisschen jünger als er, was ich immer sehr sympathisch finde. Und dann finde ich auch irgendwie cool, sie trägt ihre Haare grau. was auch, also steht ihr super gut, aber dadurch ist sie halt jetzt dadurch sieht man auch, dass sie halt nicht 20 ist. Also noch deutlicher. Ja, und die beiden wirken aber immer sehr harmonisch. Also die halten sich weitestgehend zurück in der Öffentlichkeit. Sie ist ab und zu mal mit ihm auf dem roten Teppich unterwegs. Er kommt tatsächlich auch ab und zu mal zu ihren Sachen und so weiter. Also da stehen sie füreinander quasi ein in der Öffentlichkeit. Aber sie äußern sich nicht. Ich habe übrigens gerade geguckt, L.A. war es. Also sie lebt und arbeitet zwischen L.A. und Berlin übrigens. Also tatsächlich hat sie in Berlin auch auch ein Atelier, glaube ich. Ja, und jetzt, wie gesagt, hat sie sich das erste Mal geäußert und hat halt eben gesagt, dass man sich die Freiheiten gegenseitig geben muss. Und
vor allem auch künstlerisch. Also die beiden sind interessiert daran, was die anderen machen, aber sie hinterfragen sich nicht. Oder es ist nicht so, dass sie ihm sagt, wie sie seine Filme findet und er sagt ihr nicht, was sie malen soll oder so, sondern da geben sie sich völlige Freiheit. Und wenn sie in dem Modus sind, dann machen sie auch nicht so viel in der Beziehung, habe ich den Eindruck. Also so habe ich sie jedenfalls verstanden. Das heißt, wenn sie so eine Phase hat, wo sie malt, dann ist sie nicht so richtig mit ihm zusammen. Und bei ihm ist das auch so. Er ist manchmal in Rollen drin und dann muss sie damit klarkommen, dass er gerade gar nicht Keanu ist, sondern eben vielleicht Neo oder, weiß ich nicht, andere Personen.
Aber ich glaube, dass da tatsächlich auch sich zwei Typen gefunden haben, für die das halt funktioniert, weil
ja,
man kennt das ja von Schauspielern. Also die sind dann halt so in ihrer Rolle drin und dann sind die aber auch für alles andere nicht zu gebrauchen. Und ich glaube, sie versteht es halt ganz gut, weil sie das auch als Künstlerin kennt. Ihr Medium ist zwar ein anderes, aber sie scheint wohl auch so eine Künstlerin zu sein, die genauso wie er dann halt so abtaucht in ihre Welt.
Genau.
Es gibt ja auch Künstler, die können das, die können switchen, aber offensichtlich ist sie keine davon. Und die Tatsache, dass die beiden sich halt die Freiheit geben und das verstehen, dass da einfach mal auch eine Zeit lang die beiden dann quasi in no comunicado und so sind und es aber trotzdem funktioniert, da scheinen ja zwei sich gefunden zu haben.
Hm.
Ja. Also wie gesagt, ich finde es immer sympathisch, wenn ich die beiden sehe. Und ich vergesse jedes Mal, dass sie ein deutliches Stück größer ist als er. Sie trägt ja doch immer verhältnismäßig flache Schuhe, immer nur so einen ganz kleinen Absatz meistens. Und trotzdem ist sie, naja, einen halben Kopf größer als er schon. Ich vergesse das immer. Dabei ist Keanu Reeves, glaube ich, gar nicht so klein.
Hm, cool.
Lass mich mal kurz googeln. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie groß ist Keanu Reeves?
Ich finde, sie sieht auch immer ein bisschen älter aus als er.
Er ist 1,86. Wow, dann ist sie, warte mal, wie groß ist, vielleicht wirkt es auf dem Bild nur so, Alexa Grant, wenn man das überhaupt weiß, 1,73, das kann ja gar nicht sein. Dann wäre sie 10 cm kleiner. Also auf dem Bild ist sie, das können doch nicht nur die Schuhe sein, die sie da trägt. Naja, aber auf den meisten Bildern auf dem roten Teppich ist sie ein bisschen größer, was wie gesagt wahrscheinlich eher an den Schuhen liegt. Aber ich mag die beiden sehr. Und aber das Problem ist auch, gegen Keanu Reeves hast du halt keine Chance. Man sieht halt deutlich, dass er auch älter geworden ist, vor allen Dingen seitdem er Bart trägt. Aber der hat halt einfach gute Gene geerbt. Der sieht halt einfach auch nicht aus, als wäre er über 60. Ja.
Hm.
Ich meine, sie sieht aber auch nicht aus, als wäre sie, also durch die grauen Haare wirkt es halt älter, glaube ich, als sie eigentlich ist, aber ich finde auch, sie sieht wahnsinnig gut aus für über 50. Also, naja. Also, wie gesagt, die beiden geben mir aber Hoffnung, weil die sind jetzt schon einige Jahre zusammen und das freut mich immer, wenn ich die beiden sehe, weil ich mal denke, guck mal, da scheinen sich zwei gefunden zu haben, die miteinander funktionieren, die auch nicht so weit im Alter auseinander sind, nicht so dieses typische Hollywood-Klischee und es scheint, ja, wie gesagt, alles gut zu laufen. Also, ich drücke da die Daumen, dass es hoffentlich auch lange noch so bleibt. Dann ist im Moment die Diskussion, auf die wir doch alle gewartet haben, ist jetzt quasi passiert oder läuft gerade, nämlich das hotteste Ticket der Saison. Wer darf zu Taylor Swifts Hochzeit? Wer wurde eingeladen? Und das Drama ist gestartet. Es werden alle möglichen Dinge geleakt. Gerade auch Taylor Swift, muss man ja sagen, die hat ja da ihre Truppe, mit der sie ja auch jahrelang unterwegs gewesen ist, ihre Mädels, die sie da um sich geschart hat. Ob das eine Selena Gomez ist oder eine Demi Lovato oder irgendwie, was weiß ich, wer auch immer. Und das sind aber auch Leute, die dann auch irgendwie genauso schnell, also wie sagt man, they lost the favor, wie sagt man denn auf Deutsch, die dann ganz so aus ihrer Gunst rausgefallen sind.
Die den Status genauso schnell wie auch wieder verlieren können. Quasi.
Ja, die aus ihrer Gunst auch genauso schnell wieder rausgefallen sind, wo man auch das Gefühl hatte, die ist vielleicht mit denen auch nur unterwegs gewesen, weil es halt ihr auch irgendwie Prestige gebracht hat. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, sie hat so ein bisschen Freunde, vermeintliche Freunde, gesammelt wie Pokémon-Karten, oder? Also welchen Celebrity kann ich heute zu meiner Girl-Squad mit dazu irgendwie zählen? Also so hatte ich zumindest den Eindruck viele, viele Jahre lang. Und wenige Freundschaften, die von dieser Squad quasi, haben sich gehalten. Und jetzt ist aber die Frage, welche haben sich so gut gehalten, dass sie eingeladen werden zur Hochzeit. Und jeder will doch irgendwie auf dieser Hochzeit dabei sein, weil es das hotteste Ticket der Saison ist. Wobei ich persönlich ja gedacht hätte, das hotteste Ticket der Saison ist eigentlich Zendaya und Tom Holland. Aber die sind ja schon verheiratet. Also vermeintlich. Deswegen, die haben das alles schön privat gehalten. Ja,
was
also,
auch heißt, dass sie sich komplett aus dieser Konkurrenz rausgenommen haben,
ja,
wer die
geilste
Hochzeit hat.
Aber, also, und natürlich geht ja auch jetzt schon die ganze Zeit die Spekulation, wo werden sie heiraten? Wird das Italien sein? Wird das Rhode Island sein? Wird das New York sein? Und so weiter. Also, das ist ja auch immer die große Frage. Und wer wird halt eingeladen? Und jetzt werden halt alle möglichen ehemaligen Beziehungen oder aktuellen Beziehungen von Taylor Swift zu vermeintlichen Freunden, Freundinnen, Promi-Pärchen und so weiter durchgeleuchtet. Und das heißt, ja, die sind keine Freunde mehr, die haben sich jetzt zweit, ja, die sind immer noch Freunde. Letztens haben sie irgendwie, oder was weiß ich, oder die und die, die dachten, sie wären Freunde, sind jetzt irgendwie total angefressen, weil sie offensichtlich keine sind, denn sie haben keine Einladung gekommen, etc., etc. Und wie gesagt, also ein Riesendrama. Ich sag mal so, the gift that keeps on giving, oder? Also deswegen, also da können wir wahrscheinlich auch 17.000 Folgen drüber reden. Nicht nur darüber, wie wird die Hochzeit, was spekulieren wir, wo findet sie statt, was für eine Torte, was für ein Kleid, etc., etc., sondern eben auch, wer kommt, wer ist eingeladen worden und so weiter und so fort. Und Prinz William hat sich ja auch übrigens geäußert vor, weiß ich jetzt schon auch wieder 2 Monate her oder so, wo er ja gesagt hätte, er fände es cool, wenn er zu Taylor Swift, also Hochzeit eingeladen werden würde, weil die waren ja auch in London auf dem Taylor Swift Konzert, weil seine Tochter ja so ein großer Taylor Swift Fan ist. Und da hatten sie auch, glaube ich, für eine Charity-Geschichte mal zusammengearbeitet und so weiter. Und das würde ja auch nicht nur ihm vielleicht Freude bringen, es würde ja auch ihr Prestige bringen und so. Ich glaube, das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie hat auch Graham Norton eingeladen zu ihrer Hochzeit, weil die irgendwie ein total gutes Karma irgendwie miteinander aufgebaut haben in seiner Talkshow. Und er durfte ja dann auch bei einem Musikvideo mitmachen von ihr und so. Also ja, ich bin gespannt, wer dann am Ende da irgendwie, ja. Aber natürlich alles NDA und wie so schön, man sieht es nicht, aber ich mache gerade den Reißverschluss, die Reißverschlussgeste über den Mund.
Hm.
Also man weiß, man darf nichts sagen. Aber es ist schon spannend zu sehen. Ja, möchtest du noch was hinzufügen?
Nee. Ich frage mich halt nur, wie man das unter Kontrolle halten kann, dass so eine große, es wird ja wahrscheinlich eine sehr große Hochzeit werden, dass die Leute, die da eingeladen sind, nicht tatsächlich tratschen darüber, wann die ist. Also
ich glaube, die müssen
jetzt
einfach ihr Telefon abgeben. So würde ich das halten. Das kenne ich doch auch von dem einen oder anderen Celebrity-Event.
Sobald die das Ticket bekommen? Oder die Einladung?
Nein, dass die noch nicht mal sagen. Am Eingang der Venue.
Ja, aber dass die noch nicht mal im Vorfeld sagen,
das
dass noch nicht mal irgendjemand sagt,
das
wann
ist doch so
diese Hochzeit
ist. Eine nahestehende Quelle von oder irgendwie.
Ja,
also dann stecken
genau.
Die das ihrem Presse, ihre Agentur oder ihrem Pressesekretär und der lässt es irgendwo zwischendurch mal fallen. Genauso wie du kannst mir nicht erzählen, dass Law
Roach
zufällig hat fallen lassen, dass Zendaya geheiratet hat.
Hm.
Wobei Law Roach würde ich zutrauen. Aber ich glaube es nicht. Also ich glaube,
der kann sich das nicht leisten, dass sie.
Richtig. Ich glaube, das war schon alles sehr deutlich platziert. So, ja. Naja. Und ich meine, die leben ja auch ein bisschen von der Tatsache, das sozusagen. Ja, also spannend, spannend. So, was haben wir noch? Dann haben wir Minka Kelly und Dane Reynolds, die ein Paar sind. Beziehungsweise, da war schon lange gemunkelt und jetzt haben wir es aber, wie ich habe es ja schon mal gesagt, ich liebe es, einer meiner Lieblingssprüche auf Hessisch. Man munkelt es nur, man weiß es nicht. Also, man weiß es nicht genau, aber so, da war schon lange die Gerüchteküche und jetzt haben sie aber ihr offizielles Red Carpet-Debüt gehabt, nachdem sie also wohl schon seit 3 Jahren offiziell jetzt daten und beide Schauspieler, beziehungsweise sie ist auf jeden Fall Schauspielerin. Ich glaube ja auch. Und man hat sie schon mal zusammen gesehen, beziehungsweise mehr oder minder zusammen beim Gladiator 2 Screening, wo sie auch dabei war. Aber da war es alles irgendwie nicht so richtig sicher. Ja, und jetzt haben wir halt die Bestätigung, okay, also sie ist definitiv vergeben und er ja dann auch. Ich überlege gerade, woher er sieht irgendwie einem, da gibt es doch diesen einen britischen Schauspieler, dem sieht er wahnsinnig ähnlich. Das ist immer dann so, ich finde es immer so irritierend, wenn die auch so ähnlich alle aussehen. Ja, also das Pärchen ist definitiv zusammen und dann haben wir noch ein paar Hochzeiten und zwar zum einen hat Ralf Schumacher geheiratet und eine Doku darüber gemacht, die man sich angucken kann. Ich würde mal sagen, wenn ihr da die großen Details wissen möchtet, dann guckt euch diese Doku an. Den ersten Teil kann man tatsächlich frei, zumindest konnte man den frei sehen. Den habe ich deswegen gesehen. Ich habe es mir angetan. Was ich noch interessant fand, war, also mich interessieren bei Hochzeiten ja eigentlich immer nur die Tatsachen, wo findet es statt, wie ist die Venue, was haben sie an, wie ist der Kuchen und so weiter. In dem Fall kann ich sagen, beide haben sich sensibly für einen dunkelblauen Anzug entschieden, weil, ich zitiere Ralf Schumacher, den man auch später noch nach der Hochzeit bei anderen in Veranstaltungen tragen kann. Also dunkelblauer Anzug geht halt immer. Ja. Weil tatsächlich war vorher die Diskussion, in der ersten Folge war das gewesen, ob sie nicht irgendwas tragen sollen, was mehr hochzeitig ist. Also mehr was Weißes oder Beiges oder so in so sommerlichen Farben. Also sein Sohn zum Beispiel, Ralf Schumachers Sohn, hat gesagt, er fände es irgendwie cooler, wenn es was wäre, was mehr so Hochzeitsvibes hat. Also mehr so ein helles Pastellfarben, weiß ich oder so. Aber da hat dann halt Ralf gesagt, nee, er möchte lieber was Dunkelblaues haben. Dunkelblauen Anzug oder schwarzen Anzug oder so, was man halt später auch noch dann für andere Dinge verwenden kann. Und dann dachte ich mir, das ist so praktisch einfach, dass ich schon wieder nicht schön finde.
Ja.
Aber tatsächlich, und was ich dann noch viel enttäuschender
fand,
war...
Mein Mann und ich haben beide Pastellanzüge getragen.
Ja, aber was ich noch enttäuschender fand, war, ob das bei euch das Gleiche war, weiß ich nicht. Die haben ja auch noch das Gleiche angehabt. Also beide hatten einen dunkelblauen Anzug und ich glaube, die hatten sogar die gleiche Krawatte, wenn ich es richtig gesehen habe.
Wir hatten einen hellblauen, einen rosa.
Ach so, zwei. Okay, dann waren es zwei unterschiedliche Krawatten. Aber beide auch noch...
Anzüge.
Ach, warte mal, jetzt muss ich da nochmal gucken.
Na, wir, meinte ich.
Ach, ihr? Ach so.
Ja, natürlich tragen wir nicht dasselbe.
Ja, weil die haben nämlich genau das Gleiche angehabt, also die beiden. Ja. Und das fand ich dann noch enttäuschender, weil, also, so ein ass-boring dunkelblauer Anzug und dann beide auch noch das Gleiche, mit einem weißen Hemd und einer hellblauen Krawatte. Ich meine, sie sahen an sich gut aus, aber es war so, okay. Aber ihr habt zumindest ein bisschen Unterschied. Das ist doch schon mal gut. Aber ihr habt ja auch am Strand geheiratet. Ich bin ja immer noch geplättet von dieser Enthüllung von vor 3 Episoden oder so. Ja. Naja, also genau. Wir verlinken euch zum Instagram, dann könnt ihr euch ein paar Bilder angucken. Also es sieht so aus, als hätten sie ihre Freude gehabt. Was ich noch ganz lustig fand, die sind ja gut befreundet mit den Geissens und Carmen Geiss. Und ihr Mann haben dem Pärchen dann ein Bild geschenkt von den beiden, das gemalt wurde von einem Künstler im Wert von, und jetzt rate mal, was das Ding wert war. Ich habe das gesehen, ich dachte, okay, aber bestimmt nicht so viel. 10.000 Euro.
Okay.
Ich meine, die Geissens sind auch Millionäre, aber trotzdem, da war ich ein bisschen geplättet, ja. Gut. Und dann hatten wir noch eine zweite Hochzeit, die ich persönlich sehr viel spannender fand, weil auch irgendwie sehr viel schicker. Dua Lipa und Callum Turner haben geheiratet. Callum Turner übrigens sieht, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, finde ich, der sieht aus wie Andy Murray. Und, also der Tennisspieler. Ja, also die haben geheiratet in London und zwar die standesamtliche Trauung. Jetzt gerade während wir sprechen, haben sie eine 3-tägige Hochzeitsfeier, die sie machen. Da werden wir bestimmt auch noch Bilder bekommen. Aber von der Trauung in London wissen wir, beziehungsweise haben wir gesehen, es war eigentlich ganz süß, die kamen dann die Treppe vom Standesamt runter und dann haben die Freunde und Bekannte haben so ein bisschen Spalier gestanden und haben Rosenblätter geschmissen, was auch irgendwie ganz süß war. Und Callum Turner hat einen, ja, also auch blauen dunkelblau, Anzug. Aber nicht Navy, sondern schon helleres Blau. Also einen blauen Anzug getragen und tatsächlich blau und blau, mit blauem Hemd und blauer Krawatte. Aber tatsächlich Anzug mit Krawatte, was ja doch sehr, ich sag mal, für Hollywood-Verhältnisse ist schon fast casual, aber mit sehr weit ausgestellten Schultern. Irgendwie diese, also es ist so ein bisschen so ein Suit,
ja, genau,
oder?
Es hat so Suit-Vibes.
Ja, genau,
auch.
Also so ein bisschen so, ja. Und sie hat eine weiße Schiaparelli-Rock-Jacket-Kombi getragen mit einem großen ausladenden Hut mit breiter Krempe und wahnsinnig hohen weißen Pumps, die wohl, und das Outfit war wohl angelehnt oder inspiriert von Bianca Jaggers Outfit, als sie Mick Jagger von den Rolling Stones geheiratet hat. Genau, da gibt es ein ganz bekanntes oder berühmt-berüchtigtes Hochzeitsfoto von den beiden. Und tatsächlich muss ich sagen, selbst ich sehe die Vibes. Es ist keine 1:1 Kopie, aber es ist schon deutlich angelehnt oder inspiriert von, ja.
Genau.
Und ich gucke gerade das Originalkostüm.
War Yves Saint Laurent.
Ah, war Yves Saint Laurent, okay, genau.
Und
wie gesagt, jetzt ist es Schiaparelli. Schiaparelli ist ja auch immer, das sind die mit den Knöpfen. Die haben doch immer diese wahnsinnig, die haben immer so auffällige Knöpfe, entweder ganz groß oder oder irgendwas, was raus, also in Gold oder in Silber oder so. Jetzt auch in dem Outfit, das Dua Lipa getragen hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das toll, mir gefällt es total gut. Es ist sehr, schlicht kann man nicht sagen, aber es ist doch sehr stilrein. Viele haben gesagt, dass die Proportionen nicht so toll waren und sie würde so, und dass zum Beispiel auch das Padding um die Hüfte herum, das ist so ein bisschen ausgestellt und wattiert und so, dass es halt aussehen würde, als hätte sie irgendwie total die dicken Hüften oder sowas. Und viele fanden auch den Hut blöd. Ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann dann jetzt diskutieren, aber die beiden haben sich gut verkauft. Also das Ganze hat echt einen Vibe. Und mir gefällt der Vibe, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Mir gefällt er auch, ja.
Ja. Und ihr Hochzeitsstrauß,
ich mag den Anzug extrem gerne.
Ist ein bisschen, ich will nicht sagen karg. Also ich hätte mir ein paar mehr Blumen gewünscht. Ich sehe auch ehrlich gesagt gar nichts. Sind das, was für Blumen sind das denn? Sind das Orchideen?
Ich glaube, ich habe den Strauß gar nicht wahrgenommen. Ach so, das ist Mohn. Das
aber
ist,
der ist doch, aber der ist gelb.
Ja, das ist, oh, wie heißt denn der? Islandmohn, glaube ich. Also es gibt so eine ja, genau, Islandmohn ist das. Ja, den gibt es in Gelb, Orange und Rot.
Von Weitem sehen die ein bisschen aus wie Osterglocken, ehrlich gesagt. Aber das sind insgesamt 2, 4, 6, sind vielleicht so 10 oder 12 Blüten. Also es ist ein ganz schmaler Strauß irgendwie. Sieht
auch
gut
alles
aus,
dasselbe,
aber war so
also
ein bisschen.
Also gar kein, genau, eigentlich ist es eine Handvoll Blumen und kein richtiger Strauß.
Und dann trägt sie zu dem Outfit übrigens mit diesem riesigen, großkrempigen Hut, könnte auch Saint-Tropez oder so sein, trägt sie auch noch eine, ich vermute mal, eine Diamantenkette. Und ich glaube, es ist eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Genau.
Aber ich vermute mal, es sind mehrere, also das wird bestimmt auch ein Millionenschmuck sein, den sie an den Hals trägt. Das würde mich nicht wundern. Ach, und sie trägt auch übrigens weiße Handschuhe, sehe ich gerade. Also,
ist schon sehr classy alles.
Ja, also mir gefällt es halt auch ganz gut. Und es ist zwar nicht Gold, aber der Hut sieht so aus, als wäre die Krempe, also unterhalb quasi, oben ist es weiß, unterhalb ist es ein bisschen Gold. Es ist mehr so strohig, aber hat so einen Goldvibe und so. Und dann haben sie ein paar Fotos auch eingestellt. Es gibt ein Foto in Schwarz und Weiß, wo die beiden sich, wo die auf der Bank sitzen. Ich vermute mal im Standesamt oder vor dem Standesamt, vor der Trauung oder nach der Trauung, wo sie auf seinem Schoß sitzt und sie sich küssen und man aber ihn halt und sie quasi gar nicht sehen, weil sie ja diesen riesigen Hut auf hat und man quasi nur diesen Hut sieht. Aber ganz ehrlich, finde ich in Schwarz-Weiß irgendwie geil. Also es ist ein geil, also es ist ein cooles Foto. Und dann hat sie ihre Beine auch noch so übereinander geschlagen. Ich denke mal fotogerecht, weil so sitzt man nicht normalerweise. Dann gibt's, ach ja, und dann gibt's noch ein Bild, da sieht man die Blumen ein bisschen besser. Ach, Islandmohn, hab ich noch nie gehört. Ist ja interessant. Sie trägt ihre Haare übrigens auch offen, zu dem Outfit passt auch sehr gut. Hat man auch nicht so häufig, wobei das, wie gesagt, ja auch Standesamt ist. Und dann gibt's aber auch noch ein paar spontane Aufnahmen, wo sie halt irgendwie, ja total, also ich finde, beide sehen halt wahnsinnig glücklich aus. Also irgendwie, also das sieht echt aus, also echt glücklich, nicht gestellt glücklich sozusagen.
Ja. Ja, ich muss die ganze Zeit Jessica Rabbit denken, was die Silhouette angeht.
Ja, weil das halt so ein, weil sie halt dieses eng anliegen, diesen eng anliegen, das ist halt so ein Bleistiftrock, aber der ist ein Stück länger als ein normaler Bleistiftrock. Der ist so Mitte Schienbein, so von der Länge her, genau.
Genau.
Und auch mit der eingeschnittenen Taille und so, das stimmt schon. Und dann halt auch noch diese
Haare, offenen,
die sind
Haare.
Ja auch so in so 30er-Jahre-Look und so, also über so eine Schulter rüber, also ja, stimmt schon. Ja, und jetzt am Wochenende, also das war ja die Zeremonie in London, die offizielle standesamtliche Zeremonie. Und dann haben sie halt noch jetzt eben Feierlichkeiten in Italien, in Sizilien, da sind sie auch wohl schon gesehen worden jetzt von Paparazzis. Und da soll die Trauung wohl in der historischen Villa Val Guarnera stattfinden in Bagheria, glaube ich, heißt es, wird es ausgesprochen, eine Residenz oder ein Palast aus dem 18. Jahrhundert, wo schon einige Promi-Hochzeiten stattgefunden hat und offensichtlich auch ihre, zumindest ist es die, gesagt, ist die Gerüchteküche. Und dann soll weiterhin noch in der Region um Palermo gefeiert werden. Also 3 Tage soll diese Hochzeit wohl gehen. Und unter anderem werden dann erwartet Gäste wie Elton John, Charlie XCX, Olivia Dean, Mark Ronson, etc., etc. Und abgestiegen sind sie wohl aber im Luxushotel Villa Igea. Das habe ich sogar schon mal gehört. Und außerdem hat man Dua Lipa gesehen auf Du und Du mit Donatella Versace, sodass man jetzt spekuliert, dass vielleicht die Hochzeitskleid ein Versace-Kleid sein könnte. Aber ja, weiß man noch nicht so, ob das wirklich so ist. Und aber ich glaube, da werden wir noch ein super Outfit sehen zur Hochzeit, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Ja, cool. Also, das war eine Hochzeit, die fand ich auch ganz, und ich fand es irgendwie sympathisch, dass wir hier auch eine standesamtliche Hochzeit haben. Hier muss man dazu aber auch sagen, ich glaube, sie sind ja eigentlich Britain-based, ja, Großbritannien, und in dem Fall ja eben London, und da musst du ja auch erstmal standesamtlich heiraten. Da reicht, glaube ich, nur eine kirchliche Hochzeit nicht aus, soweit ich weiß. Naja.
Ja.
Gut. Also dann hatten wir heute, ach, wir hatten echt ein paar weirde Geschichten heute. Aber auch eine schöne Hochzeit am Ende. Das ist doch nett.
Genau.
Gut. Dann danke nochmal für euer Feedback und wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns aufklärt oder eine Korrektur schickt oder so. Also da sind wir immer sehr dankbar. Wir hoffen, dass ihr weiterhin Freude habt, uns zuzuhören und natürlich könnt ihr aber auch gerne, wenn ihr möchtet, mal eine Review da lassen oder ein Sternchen auf Spotify oder natürlich klar auf unserer Homepage sowieso, aber zum Beispiel auch bei euren Podcatchern oder bei Apple, ich will immer iTunes sagen, iTunes gibt es ja nicht mehr, bei Apple, oder bei Amazon oder so. Also ich meine, wir sind ein kleiner Podcast und ich glaube, dass ein Sternchen oder ein Review uns wahrscheinlich auch nicht vom Algorithmus her hochkatapultiert, aber vielleicht doch ein bisschen in unserer Kategorie. Also das würde uns helfen, da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten habt ihr wie immer die Hausaufgabe, uns einer Person zu empfehlen, die uns noch nicht kennt. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß und Freude und ganz viel Eiscreme und schönes Wetter und was nicht alles. Und dann hören wir uns in der Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.